Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Dies ist die neueste Episode vom Knochenjob-Podcast. Ihr seid auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Dennis Jacobs. Dennis, wie du gerade mitbekommen hast, sitze ich im schönen Nordrhein-Westfalen und mir wurde noch eine frische Tasse Kaffee gerade an den Schreibtisch serviert. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon Kaffee-Intus hätte, aber jetzt ist ungefähr die dritte Dosis, die ich mir jetzt gerade reinschraube. Und falls meine Stimme ein bisschen flatterig erscheint, dann kann das an einer Koffeinüberdosis liegen.
Ja, ich kenne das, deswegen habe ich mir vorhin gerade noch eben schnell ein Käsebrötchen reingezwitschert, was ich mir beim Bäcker geholt habe, damit der Koffeinkick mich jetzt hier nicht schweißtreibend vorm Mikro sitzen lässt. Hallo auch von meiner Seite und lieben Gruß an meine Heimat, das schöne Münsterland. Oh, habt ihr ja auch Schnee? Hier in Hamburg hat es heute Nacht geschneit schon ein bisschen. Wie sieht's bei euch aus?
Nein, noch nicht, nein. Okay, kalt, aber kein Schnee.
Das passt gut zu uns ins Münsterland. Klaas, ich sitze in meiner Praxis und muss ein, zwei witzige Anekdoten von dieser Woche loswerden. Eine klitzekleinigkeit. Ich hatte einen kleinen Flirt und zwar in meiner Mittagspause. Gehe ich ganz gerne mal rüber ins große Einkaufszentrum und schieß mir irgendwas Internationales zu essen. Und gestern war es so, dass ich mir mal vom veganen Burgerladen Burger und eine Pommes bestellt habe. Die machen das vom System her immer so, dass man bezahlt und dann kriegt man irgendeinen Tiernamen zugewiesen und wird dann gerufen mit dem Tiernamen und holt sich dann sein Essen ab. Und vor mir war ein Vogel, ein Zebra, ein Elefant und ich war der Tiger und wartete da eine ganze Gruppe auf ihr Essen und dann rief die Dame durch die Runde, der Tiger bitte, und dann bin ich lachend zu ihnen und sagte, dass ich total drauf stehe, dass sie mich Tiger nennt, und dann haben wir alle viel Spaß gehabt und sie hat mir noch einen schönen Resttag gewünscht, Tiger, und das hat mal so ein bisschen den Tag versüßt, das war nicht schlecht.
Ja, be a Tiger, das hat ja auch Steven Typaldos mal gesagt, dass man halt, wenn es um die Manipulation geht und um die Anwendung der Osteopathie, entschlossen sein soll wie ein Tiger.
Ja, Tiger-Style. Und eine andere witzige Anekdote, da habe ich mir auch sofort gedacht, das ist Podcast-Material. Ich habe eine Dame, die schon länger zu mir in Behandlung kommt und sagte jetzt, ja, Dennis, ich war beim Hausarzt und wir haben ein paar Blutwerte und sowas untersucht und es ist ein Bild von meinem Bauch gemacht worden. Die Leber ist zum Teil ganz weiß. Und sagte mir der Arzt, ja, du hast eine Fettleber. Und Dennis, ich habe ein diabolisches Syndrom. Und ich dachte, was? Ein diabolisches Syndrom? Und musste erstmal nachdenken, ob ich irgendwas Grundlegendes in der Medizin verpasst hatte. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich musste schmunzeln und sage, habe sie dann gefragt, ob es vielleicht ein metabolisches Syndrom war. Und dann war sie so ein bisschen pikiert und sagte, vielleicht auch das so. Und ich dachte, ja, aber diabolisches Syndrom passt auch ganz gut. Ganz kurz für unsere Hörerinnen, die das nicht kennen. Metabolisches Syndrom ist eigentlich eine Zusammenreihung von verschiedenen Symptomenkomplexen, wie zum Beispiel Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte, erhöhte Zuckerwerte und Bluthochdruck. Wenn du das alles gepaart hast, dann steigt das Risiko für Arteriosklerose und für diverse Erkrankungen, die nicht so förderlich sind. Und das war eigentlich die Aussage des Arztes, tu mehr, hör auf zu rauchen, hör auf zu trinken und beweg dich mal ein bisschen, damit die Fettleber sich wieder ein bisschen normalisiert, sage ich mal. Und ja, diabolisches Syndrom hat auch für ein großes Grinsen auf meinem Gesicht gesorgt. Ja.
So was gibt es ja häufiger, dass Patientinnen und Patienten einen Begriff von den Ärzten um die Ohren gehauen bekommen und dann gar nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen oder das halt dann eben auch vertauschen mit anderen Begriffen. Das ist mir auf jeden Fall auch schon öfter untergekommen, aber auf jeden Fall noch nicht metabolisch mit diabolisch vertauscht.
Ja. Es sollte umgeschrieben werden. Vielleicht hat das einen größeren Impact auf genau. die Patienten, dass sie ein bisschen mehr Angst haben und doch mehr Gas geben. Ja.
Ja, sie haben den Teufel im Leib.
Ja, genau. Da ist man bei mir beim Exorzismus auf der Osteopathiebank natürlich ganz gut
aufgehoben. Richtig, genau. Da habe ich auch dran gedacht.
Naja.
Sehr schön, Dennis. Wir wollten heute mal eine Zuhörerfrage aufgreifen, auf die wir auch so ein bisschen heiß sind zugegebenermaßen, weil es um eine Manipulationstechnik an der BWS geht.
Mhm. Yes, und zwar geht es um den Doppellöhrer. Ach so, nee, das war von Brösel, um den Doppelnelson, auch auf dem Kampfsport ein beliebter Handgriff. Wie würdest du das Ganze beschreiben, mein Lieber?
Folgendermaßen, man kann es im Sitzen oder im Stehen machen. Auf jeden Fall steht man immer ziemlich direkt hinter dem Patienten. Der Patient, der vor ihm ist, nimmt beide Hände, legt sich die in den Nacken rein. Dann, von hinten stehend, kommt man, greift mit seinem Unterarm unter die Achsel hindurch und legt die Hände nochmal auf den Nacken des Patienten mit drauf. Oder auf die Hände des Patienten, die im Nacken sind. Und der Begriff, dass es Nelson genannt wird, kommt auch, wie du schon sagtest, meines Wissens nach aus dem Ring, weil man da halt so eine Möglichkeit hat, den Nacken so richtig runterzuhebeln und runterzudrücken. Und für die Osteopathie, für die Chiropraktik gibt es unheimlich viele Varianten dazu. Da kann man den einfachen Nelson nehmen, also nur die eine Hand drunter nehmen oder nur von dem Patienten die eine Hand. Man legt die eigenen Hände auf die Hände des Patienten oder da drunter oder eine drüber, eine drunter. Und zig Varianten davon gibt es noch. Und dann ist es so, man kann es im Sitzen machen oder im Stehen, dass man den Patienten so ausatmen lässt, dass er sich nach hinten lehnt, sein Gewicht auf mich abgibt und es dann mit einem kleinen Zack, mit einem kleinen Lift nach oben geht, sodass wir eine Traktion auf die BWS, auf den CTÜ bekommen und damit halt eine Manipulation ausüben können in dem Bereich. Und je nachdem, wie man die Variante macht, kommt das mehr in Beugung, also wenn man den Kopf so ein bisschen nach vorne fallen lässt, oder auch in Streckung. Das ist halt sehr variantenreich. Mhm. Und ja, ich kenne den halt auch zum Beispiel als Halleluja-Technik, weil man dann die Arme so hoch nimmt, wie bei Halleluja. Oder als Lift auch noch, CTÜ-Lift. Auf jeden Fall sind es verschiedenste Techniken, die man auch noch sehr stark anpassen kann. Ähnlich auch für die mittlere BWS, wenn der Patient, der vor einem sitzt oder steht, die Hände vom Oberkörper verschränkt und man halt die eigenen Therapeutenhände drumherum fasst und den Thorax so komprimiert. Und dann macht man es meistens mit dem Sternum, dass man sein eigenes Sternum an die BWS legt, vielleicht auch noch mit dem Handtuch drunter und dann da auch noch über den eigenen Körper so einen kleinen Impuls geben kann. Du sagtest doch mal, du benutzt die Technik oder hast sie lange nicht benutzt, dann hast du sie irgendwann nochmal neu kennengelernt und dich da drin verliebt. Machst du lieber sitzen oder lieber stehen?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das aus dem Bauchgefühl und tagesabhängig entscheide. Für mich war der Game Changer tatsächlich irgendwann mal die Information, dass man versuchen sollte, als Therapeut mit dem eigenen Angulus von Louis, also dieser kleinen Erhabenheit auf dem Brustbein versuchen Richtig. Sollte anzusetzen unter den Dornfortsätzen und dann selber mit einem kurzen Körperimpuls ein bisschen in die Extension der eigenen Brustwirbelsäule zu gehen. Und das gibt nochmal den entscheidenden Klick, um dann tatsächlich auch ein Manipulationsgeräusch zu erzeugen. Ich mache das immer abhängig von der Körpergröße meines Patienten. Es gibt durchaus Mädels, die klein sind oder Mädels, die auch größer sind als ich oder das Ganze auch bei den männlichen Varianten. Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit meiner Grifftechnik, mit meinem Brustkorb nicht so richtig gut dahinter und da dran, dann setze ich die auf die Bank und mache die gleiche Technik. Und für mich ehrlicherweise ist da kein großer Unterschied, ob ich das jetzt im Stehen oder im Sitzen mache. Ich glaube sogar, dass ich es im Sitzen noch etwas einfacher hinbekomme, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig so sagen. Und was mir auch immer auffällt, ist, man muss ganz exakt kommunizieren, was man von seinem Gegenüber erwartet. Wenn ganz man genau. sagt, jetzt mal locker lassen, ist es mir schon häufig passiert, dass ich dann unter den Achseln hingen und die Leute sich in die Knie haben sinken lassen, also einfach zusammengesackt sind und du trägst auf einmal den ganzen Körper. Ja. Das ist natürlich eine Katastrophe und das geht auch zulasten des eigenen Körpers. Also man muss wirklich kommunizieren. Ich mache das immer ganz gerne damit. Versuch dich wie eine Bahnschranke nach hinten fallen zu lassen. Dieses Bild verstehen die Leute immer ganz gut. Und dann kann man das ganz gut steuern, gibt einen kleinen Impuls und kann mit dem Impuls stelle ich die Leute dann auch gleichzeitig fast wieder hin, sodass sie nicht Gefahr laufen, dann weiter nach hinten rüber zu kippen. Das ist so meine Variante. Wie sieht's bei dir aus? Machst du das pauschal im Stehen bei gleich großen Menschen oder würdest du sagen, dass du das auch mal eben im Sitzen machst?
Ja, manchmal mache ich so, dass ich im Sitzen anfange, weil es halt recht gemütlich ist und man halt auch mehr Kontrolle hat. Der Patient sitzt halt auf seinem Hosenboden, hat keine Angst, dass er irgendwie umkippt wie eine Bahnschranke und ich kann halt da auch sehr gut unterfassen und dann so den Hebel auch einstellen und auch die Position der Brustwirbelsäule einstellen. Brauche ich mehr Beugung, brauche ich mehr Streckung, vielleicht auch ein bisschen Rotation, die ich da reinbringen kann. Das lässt sich im Sitzen alles besser machen oder alles etwas präziser machen. Man muss natürlich sagen, dass man im Stehen deutlich mehr Wumms hat. Ne? Du hast halt, wenn der sich richtig gut nach hinten fallen lässt und ich komme, gebe einen Impuls mit meinem Sternum und ziehe ihn wirklich nach oben, da hat man auf jeden Fall einen stärkeren Impuls. Mhm. Man muss auf jeden Fall auch festhalten, dass diese Technik eine Traktionstechnik ist. Also man wird wirklich auseinandergezogen. Das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied zu den anderen BWS-Manipulationen, die im Liegen gemacht werden, wo es eher so neutral ist. Zumindest neutral, was die Kompression oder Traktion angeht. Und wir haben einige Patienten, wo es auf jeden Fall sein muss, dass es traktiert wird, dass es auseinandergezogen wird. Und auch einige, wo es nicht angezeigt ist, dass wir die auseinanderziehen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Anekdote, wo ich noch in einer Praxis gearbeitet habe, wo der Chef auf jeden Fall ein richtig guter Typ war, echt was drauf hatte. Der hat aber jemanden auseinandergezogen, der es aufgrund seines klinischen Musters nicht gebrauchen konnte, auseinandergezogen zu werden. Mhm. Und das hat dem auf jeden Fall die Probleme echt verschlechtert und auch langfristig. Und das war auch dann nach der Behandlung erstmal so, okay, ja, fühlt sich echt frei an, schön locker. Im Endeffekt ist es dann aber auch am selben Tage noch stärker geworden und so stark, dass er dann sich entschieden hat, in die Notaufnahme zu gehen. Ja. Yeah. Wo jetzt so gesehen nichts kaputt war, also da ist nichts bei kaputt gegangen, aber dieses klinische Muster der Wirbelsäule, die ja manchmal auch eine oder häufig eine Stoßdämpferfunktion hat, die komprimiert werden muss, die aber auch wieder auseinandergezogen werden muss, dass diese Funktion eingeschränkt ist und wir halt genau zugucken müssen, okay, ist das überhaupt angenehm oder ist das überhaupt angezeigt bei dem Patienten, den auseinanderzuziehen oder müsste der vielleicht komprimiert oder neutral manipuliert werden? Mhm. Deswegen ist diese echt super Technik, die auch echt wirksam ist, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ich gucke deswegen auch gerne im Sitzen erst einmal, dass ich ihn so langsam auseinanderziehe und schaue, okay, ist das überhaupt erstmal angenehm oder tut dieser Zug auch durchaus weh, weil das gibt es des Öfteren.
Hm. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Dura-Technik, die ich mache. Ist ja auch eine Entfalt- oder eine Zugtechnik. Das mache ich ja hin und wieder durchaus mit einem Handtuch um den Hals und dann etwas in die Länge gezogen. Das war eine Technik, vor der ich lange dachte, oh Gott, das ist ja super unseriös und sehr rollstuhlaffin. Dann habe ich aber den Mehrwert durch vorsichtiges Ausprobieren rausgefunden. Und es war bei ganz, ganz vielen Patienten absolut der Game Changer. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Impuls in die Streckung auch durchaus einen Einfluss auf die Dura hat, sprich auf die Häute hat, dass dieser Bereich ein bisschen traktiert wird, auseinandergezogen wird und mobilisiert wird. Aber wie du schon sagst, wenn vielleicht ligamentäre oder kapsuläre Strukturen an der Wirbelsäule ein Problem haben, dann kann eine Traktionstechnik durchaus auch mal unangenehm sein. Am Ende kann man sich durch leichten Vorschub und leichtes Ausprobieren schon mal einen Überblick verschaffen. Und was ich immer ganz interessant finde, wenn die PatientInnen dann sagen, ich hatte das Gefühl, ich müsste mal auseinandergezogen werden. Das genau. ist schon mal ein ja. Indiz, dass, dass man mit so einer Technik an der richtigen Stelle arbeiten würde ja. oder im richtigen Bereich arbeiten würde. Das ist mir schon mal aufgefallen.
Ja, finde ich sowieso eine interessante Herangehensweise, dass man fragt, ja, wie würden Sie sich selbst behandeln? Wie würden Sie, wenn Sie zum Beispiel eine Barbie-Puppe wären oder so, wie müssten wir die mal drehen oder müssten die gezogen werden, damit sich das Problem löst? Da können einige Leute nichts mit anfangen, einige aber auch sehr gut mit was anfangen. Wenn sie sagen, ja, ich müsste mal, ich fühle mich, als würde, müsste einmal eine Dampfwalze über mich rüberrollen. Dann kann man ja auch überlegen, ja, vielleicht habe ich da eine Technik dafür.
Ja. Ja. Ja, genau.
Und du hattest auch eine ganz interessante Geschichte angesprochen, dass man sich dabei auch selbst schädigen kann, wenn man auf einmal das ganze Gewicht des Patienten übernimmt. Mir ist nämlich bei der Doppel-Nelson-Technik im Sitzen mal was passiert, dass ich mich auch, ich bin richtig schön körpergerecht in die Knie gegangen, habe um den Patienten herumgegriffen und beim in die Knie gehen, nach hinten strecken, ist auf jeden Fall meine Hose gerissen. Ich habe so richtig gedacht, dass es einmal komplett durchgerissen ist, vom Hosenstall vorne nach hinten durch. In dem Moment dachte ich noch, scheiße, war das jetzt meine Hose oder ist beim Patienten irgendwas gerissen? Naja, es war Gott sei Dank der letzte Patient des Abends und ich bin dann schön mit dem Hintern an der Wand entlang aus dem Behandlungsraum rausgegangen. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das hätte ich tatsächlich mit meinem Patienten oder meiner Patientin zelebriert, wenn mir die Hose gerissen wäre.
Ja. Ja, ich, ja. So weit war ich damals noch nicht, da wollte ich mir das nicht anmerken lassen.
Ja, in Ordnung, in Ordnung. Eine ja. Kleinigkeit wollte ich noch zu der Ausführung der Technik mitgeben. Das war ein Tipp, den wir im Studium bekommen haben, der gerade für Frauen ganz interessant sein kann, die auch diese Nelson-Technik machen wollen, die aber keine Lust haben, mit ihrer Brust immer sich komplett an den Patienten anzuschmiegen. Wenn man ein Handtuch oder ein Laken oder irgendetwas relativ eng aufrollt zu einer harten Rolle und sich die quasi als Verlängerung des Brustbeins auf das Brustbein legt, quer, dann hat man nochmal einen ganz guten Zugriff und kann quasi diesen Hebel, den man nutzt, verlängern und darüber den Impuls geben. Dann bin ich jetzt nicht mit meinem ganzen Körper an dem anderen Patienten dran und habe aber auch noch die gleiche Power, um diese Technik auszuführen. Das kennen ja. wahrscheinlich schon einige Damen. Aber das fand ich nochmal ganz interessant, dass ja. das jetzt hier keine reine Herrentechnik ist. Ja.
Richtig. Bei mir ist ein bisschen der Vorteil, ich bin ja in meinem Oberkörper etwas schief, dadurch, dass ich eine Skoliose in der Wirbelsäule habe. Und dadurch ist mein Brustbein vorne auch leicht schief und ich habe halt da ein hervorstehendes, knöchernes Teil auf dem Brustbein. Das kann ich für solche Techniken hervorragend nutzen, weil ich damit einen sehr guten ja. Hebel habe, den da hinten reinzudrücken. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
Geil, der Freak, der die krassen Techniken machen kann. Ich habe eher das Problem, ja. dass ich bei der Technik, ich habe ja immer einen Pin an meinen Händen und ich ja. muss aufpassen, dass ich den Pin nicht in den Rücken des Patienten drücke. Das ist am Anfang ein paar Mal passiert und das tat dann sowohl mir als auch dem Patienten weh und dann hatte ich dann hinter den Pinabdruck im Rücken des Patienten. Okay. Das war nicht so gut. Von daher schiebe ich meine Klamotten dann bei dieser Technik eher ein bisschen zur Seite und dann klappt das auch ganz gut. Aber ehrlicherweise.
Oder du ziehst dein Hemd gleich aus.
Ja, genau. Das hängt dann von Patient oder Patientin ab. Ja. Aber ich muss sagen, so ganz viel Nelson-Technik mache ich eigentlich nicht. Da gehe ich lieber über das Handtuch und habe das Gefühl, dass ich da konkret auf der Dura was ausrichten kann. Oder aber ich arbeite in Bauchlage und oder in Rückenlage macht andere Techniken. Es gibt ja diverse Varianten und Möglichkeiten, die Brustwirbelsäule und die Rippen zu manipulieren. Was ist da so dein Favorit? Machst du gerne den Doppel-Nelson oder würdest du sagen, du hast andere Favoriten?
Das war eigentlich so eine meiner ersten Manipulationstechniken. Den habe ich schon im Zivildienst gemacht, weil das eine Technik ist, die ziemlich simpel ist. Und da hat ein Kollege gesagt, ey, Klaas, fass mal einmal hier rum, fass einmal da rum und dann zieh mich mal in die Länge und so. Da hatte ich noch wirklich wenig Know-how von der Nummer, aber habe jedes Mal gemerkt, boah, das knackt ja super. Und habe da auf jeden Fall auch schon so ein bisschen Blut geleckt für den Beruf. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das so gerne mache. Ja. Nochmal zu der Technik, da ein, zwei Sachen will ich nochmal erwähnen. Du hattest das Handtuch erwähnt. Man kann das Handtuch auch nutzen, um das um den Nacken des Patienten herumzulegen, also wie so nach dem Sport oder so zum Abtrocknen und dann die Handtuchenden unter die Achsel zu legen, weil man ja die eigenen Unterarme durch die Achsel hindurch nimmt Und das ist je nach Wärme in der Praxis, wenn man ja an seinem Hemd den Achselschweiß des Patienten hat, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn man das einmal hat, aber am Ende des Tages kann sich da schon ein bisschen was ansammeln. Und da ist das Handtuch dazwischen auch ganz gut, so als kleine Schutzbarriere.
Ja, interessant. Okay, das hatte ich da gar nicht, aber ja, verstehe ich.
Ja, ja, genau. Und wo ich mein selbstverletzendes Verhalten angesprochen hatte, dass mir die Hose dabei gerissen ist, wenn ich mich nicht täusche, gibt es einen japanischen Osteopathen, Keisuke Tanaka, das ist so ein bisschen der japanische Gott des FDM, so ein direkter Schüler von Typaldos. Wenn ich mich nicht täusche, hat er sich eine Kompressionsfraktur an der Lendenwirbelsäule zugezogen bei der Technik oder bei einer anderen Technik auch. Ja, also wie das so ist, die Japaner geben ja volles Pfund, wenn es um das Arbeiten geht. Es gibt ja auch diesen Begriff des Karoshi, Tod durch Arbeiten in der japanischen Kultur. So weit sollte es bei mir eigentlich nicht kommen, dass man sich wirklich so eine fiese Fraktur beim Arbeiten zuziehen.
Ja.
Naja, aber du hattest ja jetzt nach den anderen Techniken auch gefragt und ich habe mir letzte Woche mich auch nochmal wieder selber verletzt bei einer anderen Technik.
Und Junge, was machst du denn da unten?
Tamahang, es war die Dog-Technik für die Brustwirbelsäule und das wiederum ist eine meiner Lieblingstechniken, die wirklich mehrfach am Tag von mir gemacht wird. Und jeder Tag, wo eine Dog-Technik gemacht wird, ist ein guter Tag für mich. Das sieht so aus, Patientin, Patient liegt auf dem Rücken. Man kann auch da mit den Armen sehr variantenreich arbeiten. Meistens mache ich so, dass die Arme vom Oberkörper verschränkt werden und die Ellenbogen übereinander zu liegen kommen. Dann kommt meine Hand unter die Brustwirbelsäule in die Bereiche dort, wo ich denke, dass die Manipulation stattfinden muss. Und dann legt man sich mit seinem eigenen Oberkörper auf den Patienten rauf. Und in dem Falle, wo ich mich nicht wirklich verletzt habe, aber da habe ich mir die Ellenbogen der Patientin selber so voll in den Bauchraum reingerammt. Und das hat sich in dem Moment angefühlt wie so ein, ja, wie so eine Art Leberhaken oder so ein Körpertreffer. So dass ich auch wirklich echt 2 Stunden später noch so komische vegetative Symptome hatte, so eine leichte Übelkeit und so komisches Schwitzen und so. Ich dachte, boah, wie lange soll das jetzt hier bleiben? Aber ist Gott sei Dank wieder verschwunden.
Yeah. Ja.
Das ist, wir kennen das häufig als Dog-Technik. Die Begriffserklärung ist auch echt nicht so ganz nachvollziehbar. Also manche schreiben die Dog wie der Hund. Da hat mir irgendwer mal gesagt, dass vielleicht die Begriffsbezeichnung daherkommt, dass jemand sagte, I wouldn't treat my dog with that technique. Manchmal sieht man auch, dass sie so wie andocken geschrieben wird, D-O-C-K. Ich weiß es nicht genau. Und für eine Variante davon gibt es auch die Bezeichnung des Kirkswell Crunch, also die wahrscheinlich aus den Urzeiten der Osteopathie aus Kirkswell kommt.
Mhm. Ja, das macht Sinn. Spannend. Ja. Wichtig ist bei dieser Technik, dass man ein Segment unter dem Segment zu liegen kommt, was man eigentlich behandeln will, weil man will ja quasi eine wie so eine Mikroschublade erzeugen, obwohl Schublade jetzt schon sehr großes Wort ist. Also du hattest vorhin gesagt, du legst deine Hand dahin, wo du es dann gerne auch knacken lassen willst. Das macht ja auch Sinn und wir verstehen uns da beide, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zur Verdeutlichung. Wenn ich das Gefühl habe, ein Segment ist blockiert, dann lege ich meine Hand nicht auf das Segment, sondern eine Etage drunter, um meinen Impuls dann wirklich drüber wirken zu lassen. Das ist der Clou des Ganzen. Und da gibt's so verschiedene Handhaltungen noch. Einmal die Pistole zum Beispiel, dass die Hand des Therapeuten wie eine Faust geformt ist. Du quasi zwischen den Enden deiner Fingerkuppen und dem Daumenballen den Dornfortsatz des Patienten positionierst, dann gibt es Leute, die strecken dabei ihren Zeigefinger oder den Zeige- oder Mittelfinger oder machen das mit einer ganz ausgestreckten Hand und machen so ein kleines V mit der Hand. Das heißt, du versuchst ja eigentlich anzudocken an den Transversalfortsätzen und hast aber noch den Dornfortsatz, der nach hinten ausgestreckt ist und den willst du ja versuchen ein bisschen auszuklammern. So habe ich das mal gelernt und verstanden. Mhm. Würdest du da mitgehen? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, ja. Und man kann halt über die Handtechnik von der Hand, die unter der Brustwirbelsäule zu liegen kommt, arbeiten. Dann kann man mit den Armen der Patienten arbeiten. Wenn man zum Beispiel auch dort die Hände der Patienten in den Nacken verschränken lässt, dann kann man auch über die Unterarme arbeiten und da eine sehr starke Flexion einstellen, wenn man denkt, man muss mit mehr Flexion arbeiten in dem Bereich oder auch nur eine Hand vom Oberkörper verschränken lassen oder auch noch ein aufgerolltes Handtuch unter die Arme legen lassen. Meistens angezeigt, wenn die Patienten sehr lange Arme haben, weil sonst halt das verpufft, der Druck und die Vorspannung, die man da aufbauen kann. Und man kann auch noch so ein bisschen mit Rotation im Oberkörper arbeiten oder mit mehr Lateralflexion zum Beispiel auch, um vielleicht auch den Fokus auf eine Seite zu bekommen, also auf die transversalen Rippengelenke zum Beispiel. Mhm. Ja, sehr schöne Technik, die man auch recht gut am Anfang gleich lernen kann, wenn man noch nicht so viel Know-how hat, die man aber auch wirklich echt gut weiter ausarbeiten kann, je präziser und je gezielter die Manipulationstechniken werden.
Genau. Einen kleinen Tipp und Clou gab es nochmal bei uns im Studium, den fand ich auch ganz hilfreich. Und zwar, wenn ich die Ellbogen des Patienten übereinander lege, sollten die beiden Ellbogenspitzen tatsächlich aufeinander liegen. Wenn ich die einfach nur vor dem Körper ablege und quasi ein Kreuz an den Unterarmen habe, dann habe ich sehr viel Bewegung, sehr viel Spiel bei meinem Impuls und der Impuls verpufft und kommt gar nicht bis zum Rücken durch. Ich muss versuchen, ein relativ kompaktes vorderes Paket zu bauen, damit der Impuls von mir, vom Therapeuten auch wirklich dann bis nach hinten zum Rücken durchzieht. Und somit lohnt es sich, wenn ich an der einen Seite des Patienten stehe, erst den Arm auf den Körper zu legen, der auf meiner Seite liegt und dann den anderen Arm von der gegenüberliegenden Seite da drauf zu packen. Das mache ich auf jeden Fall am liebsten so und so habe ich die bestmögliche Kontrolle und kann den Patienten als ein Paket ganz gut positionieren und bearbeiten.
Ja, exakt. Man muss ja auch immer sagen, es geht bei diesen Manipulationstechniken ja eigentlich immer darum, Vorspannung zu erzeugen, das zu manipulierende Gelenk zu verriegeln, dass wir dort Spannung haben. Und das beginnt gerade bei dieser Dog-Technik schon echt bei der Armposition, dass man das nicht nur auf Gelenkebene macht, sondern von der eigenen Körperhaltung, von jedem Detail der Patientenkörperhaltung. Und für mich ist es dann auch immer so, dass ich schon von Anfang an gleich merke, okay, ich positioniere mich, mache noch keinen Impuls, aber ich merke da schon, wird das eine Gewinnertechnik oder wird das eine Losertechnik? Und dann merke ich schon, bevor ich da irgendwie versuche, da irgendwas zu manipulieren, was dann nicht erfolgen wird, dann hole ich eine von meinen zig Varianten raus und sehe zu, dass ich dann gleich von Anfang an einfach ein gutes Gefühl habe und diese Vorspannung gut aufbauen kann.
Also der wahre Großmeister muss gar keinen Impuls mehr ausführen, der positioniert einfach so und legt sich ganz sanft mit dem Patient auf die Bank und dann macht schon klack, klack, klack und dann hat man eigentlich schon die Manipulation hinter sich gebracht. Das gelingt mir manchmal und ich versuche ja auch immer kleiner und immer sanfter zu manipulieren, aber irgendwann muss man das Ganze ja mal lernen und dann am Anfang ruppt man da noch relativ intensiv auf den Patienten rum, muss auch gucken, dass man die Leute nicht irgendwie traumatisiert dabei, weil das ist ja schon sehr nah und sehr eng und wie du schon sagst, wenn man selber schon den ganzen Tag gearbeitet hat und vielleicht nicht mehr der Allerfrischeste ist, dann sollte man aufpassen, dass man da nicht so, zu sehr auf den Patienten rumturnt.
Ja, genau. Eine Technik, die vor allen Dingen für Anfängerinnen und Anfänger gut geeignet ist, ist der sogenannte Texas Twist, wo der Patient auf dem Bauch liegt. Ich stehe neben der Bank, beuge mich so über den Patienten rüber, dass meine imaginäre Krawatte genau unter meinen Händen zu liegen kommt oder genau über meinen Händen baumelt. Und ich gehe mit meinen Händen über Kreuz, beide Handballen kommen auf dem zu manipulierenden Segment. Das kann halt die Brustwirbelsäule sein, kann aber auch Brustwirbelsäule in Kombination mit Rippen sein. Und dann verdrehe ich diese und bringe so eine Rotation in die Brustwirbelsäulensegmente. Und dann kann ich mich noch so einmal so raufschmeißen von oben und habe dadurch dann hoffentlich einen Manipulationseffekt. Das ist ja eigentlich wirklich so die Technik, die man auch ohne viel Know-how schon früh anwenden kann. Mhm. Mache ich nur noch ganz selten, muss ich sagen. Also das
interessant.
Wenn ich das einmal in der Woche mache, ist es häufig, würde ich sagen.
Ah, interessant. Nee, mache ich relativ häufig, muss ich sagen. Und was du schon sagst, die Rotation der eigenen Hände ist dabei spannend und interessant. Meiner Meinung nach, um einfach das Gewebe, die Haut und die Faszien ein bisschen unter Zug und Spannung zu bringen, um da auch einfach einen direkteren Kontakt zu dem Wirbelkörper zu bekommen. Gar nicht so sehr, um die Wirbelkörper selber irgendwie in Rotation zu bringen oder sowas. Also das würde ich mir nicht zumuten, dass ich das hinbekomme. Aber ich versuche einfach, die Haut als ein Paket zu twisten, gegenläufig mit meinen Händen zu arbeiten. Und dann habe ich schon eine viel höhere Gewebsspannung, bin sehr viel näher an der Brustwirbelsäule und gebe dann einen Impuls von unten. Was ich sonst auch noch eigentlich sehr gerne mache, ich weiß nicht, wie der Titel davon ist, das wirst du mir vielleicht gleich sagen. Texas Twist klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Es könnte auch ein Tarantino-Film sein. Ich stehe am Kopf des Patienten. Patient liegt in Bauchlage. Ich lege meine Handkanten paravertebral rechts und links neben die Wirbelsäule und gebe ein bisschen Druck mit meinem Körpergewicht nach vorne auf das Gewebe, bis ich den harten Vorspann habe und gebe dann einen wie so einen Handkantenschlagimpuls nach unten und versuche dadurch zu mobilisieren. Das finde ich gerade im oberen Thoraxbereich extrem effektiv und hat in der Beugung der BWS, wo es dann schon so langsam zum C7er hingeht, wo man es relativ häufig schwer hat, wirklich einen Knacken zu erzeugen. Das ist bei mir auf jeden Fall eine Gewinnertechnik, was diesen Bereich angeht. Weißt du, hat das einen besonderen Namen, das Ganze?
Nee, ist mir nicht bekannt.
Dann ist aber das jetzt der Jakobs-Move. Ja.
DJ Dennis Jakobs-Technik.
Bam.
Ja. Ja. Als letzte Technik würde ich vielleicht noch kurz die Stuhltechnik erwähnen. Da geht es darum, dass man als Patient sitzt und auch häufig die Arme vom Oberkörper verschränkt. Und dann kommt man als Therapeut von hinten, legt dann eine Hand meistens seitlich auf die Brustwirbelsäule, also auch dort, wo die Querfortsätze zu den Rippen übergehen, und rotiert den ganzen Körper des Patienten. So dass wir durch diese Rotation auch eine sehr starke Vorspannung dort reinbringen. Und die Technik lässt sich eigentlich auch sehr gut für die Brustwirbelsäule, für die Lendenwirbelsäule, teilweise auch fürs ISG unten anwenden. Und ist auch wiederum so eine Technik, die mehrere Segmente gleichzeitig mobilisiert. Also nicht unbedingt die Technik, wenn es darum geht, ein einzelnes Segment sehr minimalistisch zu manipulieren, sondern darum, eine große Bewegung in die Brustwirbelsäule reinzubringen und da mehrere Gelenke gleichzeitig zu manipulieren.
Mhm. Und ja. Es gibt noch eine Variante, die Recoil-Technik. Das heißt, ich gebe sehr viel Druck ins Gewebe, versuche die BWS schon einmal wirklich fast in das Endziel einzustellen und lasse dann schlagartig los, sodass quasi der Impuls in die Gegenrichtung kommt. Und das sorgt manchmal auch dafür, dass Gelenke sich lösen und es zum Klickgeräusch kommt. Das ist mir durchaus auch schon das ein oder andere Mal passiert, gewollt oder ungewollt. Ich habe als junger Osteopath tatsächlich mal eine Leberpumptechnik gemacht. Das heißt, eine Hand unter die Leber, eine Hand oben drauf und habe den Patienten tief atmen lassen und habe dann auch mal schlagartig losgelassen. Und da hat es sich geknackt im Gewebe. Und es kann sein, dass da eine Rippe ein bisschen was von abbekommen hat. Da war ich wirklich erstaunt, was diese Technik für eine Power hat. Der Patient hat sich erschrocken. Ich habe mich auch ehrlicherweise ein bisschen erschrocken, weil ich das bei dieser Leberpumptechnik, die ich erstmal als viszeral und relativ harmlos empfunden habe, dann wahrgenommen habe, was da tatsächlich kommen kann. Aber er war mir dann hinter wohlgesonnen und es hat auch funktioniert und es gab keinen Stress. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, gerade bei älteren Patienten, wenn der Thorax schon sehr steif ist, beziehungsweise es vielleicht schon leichte osteoporotische Veränderungen gibt, sollte man vorsichtig sein mit Impulstechniken, weil es kann über diese langen Hebel durchaus mal zu Rippenbrüchen führen, die dann häufig auch an der gegenüberliegenden Seite einfach passieren und gar nicht da, wo wir unbedingt den Impuls drauf geben.
Ganz genau. Ja, ich denke auch, wenn es um Frakturen auf osteoporotischer Grundlage bei Manipulationstechniken geht, dann ist auf jeden Fall die BWS das größte, gefährlichste Areal dafür. Gerade auch so vielleicht die Dorg-Techniken, wo man so stark komprimiert wird und auf die ganzen Rippenbögen auch ein großer Druck ausgeübt wird, da ist Vorsicht geboten.
So ist es. Ein Dozent sagte mal, ein guter Osteopath hat mehrere Rippen im Keller liegen.
Ja, also, habe ich auch schon mal gehört. Ja.
Also wenn ich du nicht
noch
dran,
wenn ich Keller liegen.
Ja, schön. ich verstehe den Hintergrund da. Also ich bin auch ein Therapeut, der eher versucht, wirklich was zu erreichen. Und da kann es durchaus mal sein, dass es dann eine Behandlungsreaktion gibt oder dass man ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Aber bis jetzt habe ich auch noch niemanden umgebracht oder schwerwiegend verletzt. Und das soll auch bitte so bleiben. Aber dennoch verstehe ich die Aussage, du kannst entweder ein Therapeut sein oder eine Therapeutin sein, die Wohlfühlbehandlung macht, die ganz sanfte Techniken macht. Und dann kannst du jemand sein, der relativ harte Techniken macht. Und ja, er betitelte dann die harten Techniken als die Gewinnertechniken und die sanften Techniken als vielleicht nicht so effektiv, obwohl ich auch in meiner Karriere schon deutlich wahrgenommen habe, dass es durchaus Therapeutinnen und Therapeuten gibt, die gar nicht manipulieren und auch super erfolgreich sind in ihrem Tun. Das ist alles sehr individuell, sehr komplex und schwer in Tüten zu packen. Also thrusten ja, aber nicht um jeden Preis.
Richtig. Ja, lass uns doch den Brustwirbelsäulenmanipulationsblock abhaken. Wir haben das natürlich jetzt nicht in der ganzen Tiefe dargestellt, aber ich denke, wir haben hier einen ganz guten Überblick gegeben und auch vielleicht den ein oder anderen Tipp, den ihr da draußen doch mal probieren könnt nächste Woche, wenn ihr an eure Patienten wieder rangeht.
Ja, schreibt uns mal gerne, wie viele Rippen ihr denn schon so im Keller habt oder ob ihr euch deswegen eher gar nicht so an die Manipulationstechniken ranwagt, weil ihr auf keinen Fall eine Rippe, weil ihr vielleicht keinen Keller habt, wer weiß.
Okay, wir machen eine kurze Pause, Dennis, und dann sind wir zurück mit dem nächsten Themenblock, wo es noch einmal um die Drainage geht.
Okay, bis gleich. Unseren zweiten Block des heutigen Podcasts möchte ich mit einem Zitat beginnen. Lieber Klaas, vielleicht erkennst du es. Und zwar geht es so. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put water into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. So, dieses Statement ist von
Bruce motherfucking Lee.
So sieht es aus. Bruce Lee hat das gesagt und als Einleitung für das Thema Drainage und in die große Welt der Flüssigkeiten des menschlichen Körpers fand ich das ganz passend.
Ja, perfekt.
Kurze Anekdote, ich war mal in Seattle und hatte meine Airbnb-Bude neben einem Friedhof und dann habe ich durch Zufall rausgefunden, dass der gute Bruce da beerdigt ist und dann bin ich mal kurz vorbeigesneakt und habe am Grab mal, naja, nicht salutiert, aber habe mal einen High Five in die Luft gegeben und gesagt, spannende Arbeit hier, der Mann da von sich gegeben hat. Und wir wollen jetzt heute mal ein bisschen auf das Thema Flüssigkeiten beziehungsweise die Flüssigkeitsversorgung und den Abtransport vornehmlich beleuchten. Und da möchte ich noch ein weiteres Ding zitieren, und zwar ist das einer unserer 5 Grundprinzipien in der Osteopathie. Da haben wir mehrere Säulen und eine Säule ist das Gesetz der Arterie. Und ich zitiere noch einmal. Jedes Gewebe im Körper muss ausreichend gut versorgt sowie entsorgt werden, zum Beispiel durch die Zufuhr von Nährstoffen und Sauerstoff, Abtransport von Stoffwechselendprodukten und CO2. Eine langfristige Störung dieser Versorgung und Entsorgung kann die Qualität und die Mobilität der Gewebe verändern. Dies gilt für alle Körperflüssigkeiten, arterielles und venöses System, Lymphflüssigkeit, Gehirnflüssigkeit etc. In der Osteopathie wird versucht, eine optimale Ver- und Entsorgung aller Strukturen mit Körperflüssigkeiten sicherzustellen, um so eine ideale Funktion des Körpers zu erreichen. So oder so ähnlich versuche ich das meinen PatientInnen auch immer zu erklären und das
erzeugt immer so für einen Aha-Moment und für ein, ja, das macht absolut Sinn. Und gerade früher in meiner Zeit als Physiotherapeut, wo ich noch viele postoperative Gelenke auch behandelt und mobilisiert habe mit Zustand nach neuem Gelenken oder dergleichen, da gibt es natürlich am Anfang auch immer einen Riesenerguss, weil das Gewebe und der Körper sehr stark mit Stoffwechsel und Heilungsprozessen zu tun hat. Und ein Clou meiner Herangehensweise war immer der Abtransport des verbrauchten Materials durch Flüssigkeit. Ich habe häufig gar nicht so sehr an den Gelenken rumgearbeitet, rumbewegt und versucht, irgendwie ein paar Grad rauszudehnen oder zu ziehen oder zu machen, sondern ich habe versucht, Flüssigkeit wegzubringen, um Platz für das Gelenk zu schaffen. Und da kommt nochmal das Zitat von Bruce Lee rein, was ganz gut passt. Er sagt ja, füll Wasser in eine Tasse und das Wasser formt sich wie die Tasse. Füll Wasser in eine Teekanne und es formt sich wie eine Teekanne. Das heißt, Wasser hat die Möglichkeit, sich in alle möglichen Ecken, Winkel und Lücken reinzuquengeln und da einfach zu bleiben. Und das sorgt natürlich in der körperlichen Mechanik dafür, dass Bewegungseinschränkung entsteht. Und allein zur Mobilisation und zum Bewegungserweitern ist es essentiell, dass Flüssigkeit, die verbraucht wurde, die eigentlich nicht dahin gehört, wo sie sich gerade aktuell befindet, dass die wieder wegtransportiert wird. Und das geht über verschiedene Wege, zum Beispiel das Lymphsystem, lieber Klaas. Was sind so deine Erfahrungen? Hast du eine Ausbildung als Lymphtherapeut oder wie bist du so mit Drainage beschäftigt?
Auf dem klassischen medizinisch-physiotherapeutischen Weg, also die manuelle Lymphdrainage, habe ich gar nicht gemacht, habe ich immer komplett ausgeklammert. Meine alte Denke war halt auch immer, okay, Lymphe und venöser Rückfluss ist wichtig, wenn wir Ödeme haben. Das ist ja auch oft das Handlungsgebiet der Physiotherapie, wenn es halt nach einer Brustkrebs-OP zu Schwellung im Arm kommt, dann ist Lymphdrainage indiziert und so. Ich habe die Drainage für mich auf jeden Fall entdeckt im Sinne der Osteopathie. Und das war auch so eines der ersten Einsatzgebiete, wo für mich dieses ganzheitliche Denken und auch dieser Flüssigkeitsversorgungsprozess sehr wichtig wurde für mich, wo ich auch wirklich Erfolge mit erzielt habe, ganz woanders zu arbeiten als da an den Stellen, wo es weh tut. Nämlich darüber, wenn der Abfluss quasi verstopft ist. Auch dieses Bild einer verstopften Toilette, wo sich diese ganzen, Rückstände ansammeln und nicht abfließen wollen, dann halt eben die Funktion im Rest der, meistens der Extremität irgendwie nicht vernünftig abfließen können, ja. Und dass man vielleicht manchmal von außen gar nicht unbedingt ein Ödem sieht oder eine Schwellung sieht, aber ein Problem besteht. Also sagen wir jetzt mal so, ich habe irgendein Problem im Knie, irgendein Problem im Knöchel, würde normalerweise erwarten, dass ich als gesunder Mensch damit eine Zeit lang Probleme habe, nach ein paar Wochen aber das Gewebe abgeheilt ist, die Funktion wiederhergestellt ist und das Problem sich von alleine erledigt. Ja, das ist auch eins unserer osteopathischen Prinzipien, der Körper kann sich regenerieren oder wir haben alle Kräfte zur Selbstheilung haben wir in unserem eigenen Körper. Dann ist bei mir immer so die Überlegung oder grundsätzlich, wenn das nicht von alleine passiert, warum landet der Typ, die Typin bei mir in der Praxis? Und immer mal wieder finde ich dann halt Drainageprobleme, wie gesagt, ohne ein Ödem zu finden, aber dass halt eben durch diese Abflussstörungen die Entzündungsprozesse oder die Heilungsprozesse dort nicht richtig ablaufen können. Ja, Abfluss ist verstopft, ich muss gucken, was ist meistens über dem Schmerzbereich los, wie kann ich da an der Drainage arbeiten und das kann man unter anderem lymphatisch halt machen. Man kann es halt machen, indem man die typischen Engstellen bearbeitet. Wir wissen ja, dass wir oft in neurovaskulären Strukturen organisiert sind, also Nerv, Gefäße, Arterie, Vene und auch manchmal Lymphe laufen oft zusammen in Strängen und auch manchmal zusammen in quasi Kabelschächten, in Faszien gebündelt. Und dass wir dort an typischen Engstellen arbeiten, also zum Beispiel in der Kniekehle, in den Ischios und dann vor allen Dingen auch in der Leiste. Dort haben wir ja sehr viele wichtige Strukturen, die den Körper versorgen. Und da oben drüber sogar auch noch im Bauchraum. Das heißt, ich behandle relativ häufig oder ich untersuche relativ häufig und intensiv den Bauchraum, den Leistenbereich ums Zirkum, um das Sigmoid herum, wenn Probleme oder hartnäckige Probleme der unteren Extremität bestehen. sorgt dann dafür, dass dann halt alle Gleitschichten frei sind, dass ich den Eindruck habe, die Lymphknoten sind dort beweglich und versuche dadurch halt den verstopften Abfluss wieder frei zu pömpeln.
Mhm. Ja, wunderbar. Ich bin Lymphtherapeut. Ich habe als Physio eine Ausbildung zur Lymphdrainage gemacht und dachte damals so, boah, das ist richtig langweilige Technik und relativ monoton. Ist es de facto eigentlich auch.
Aber ja, da pennen doch die meisten Therapeuten ein bei der Behandlung.
Ja, sowohl Therapeuten als auch Patienten. Aber ich muss sagen, das ist auch eine der effektivsten Techniken, die wir haben, weil wir tatsächlich ein Vorher-Nachher-Bild haben und wirklich sehen können, dass wir mit unserem händischen Tun einen Einfluss auf den Körper haben. Das Spannende, und deswegen nutze ich diese Lymphdrainage-Techniken auch mitunter in meinen täglichen osteopathischen Einheiten, ist einfach, dass das Lymphsystem auf eine gewisse Art und Weise funktioniert und man, wenn man die Idee hat, irgendeine Region muss trainiert werden, dann muss man sich schon einen kleinen Plan schmieden, wie kann denn die Flüssigkeit jetzt am besten ablaufen. Ein schönes Bild damals von den Lymph-Dozenten, die ich hatte, war: In Hamburg gibt es den Elbtunnel und vor dem Elbtunnel ist immer ein Stau. Wenn wir dieses Bild mal uns vor Augen führen, das auf den Menschen übertragen ist, du hast irgendwo eine Engstelle und die Autos sind jetzt die Flüssigkeit, die durch diese Engstelle müssen, damit das Ganze wieder zum Fließen kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kannst du nicht als LKW 2 Kilometer vor dem Elbtunnel anfangen, alle Autos vor dir herzuschieben und durch diese Engstelle zu drücken, sondern das erste Auto im Elbtunnel muss wegfahren, dann muss das nächste wegfahren und so weiter und so fort. Und darüber entstaut es sich von vorne und kann so langsam nachfließen, bis dann der LKW 2 Kilometer vor dem Elbtunnel auch in Bewegung kommt und auch wegkommt. Übertragen auf den menschlichen Körper: Wir haben Probleme im Knie, dann fange ich nicht erst an im Knie an, irgendwelche Drainagetechniken zu machen, sondern ich überlege mir, wo muss die Flüssigkeit hin? Am Ende über venöses Blut und Lymphgefäßsystem immer in Richtung Herz. Und dann fange ich erstmal an und mobilisiere die Rippen, mobilisiere den Thorax und versuche da oben am Endziel sozusagen so ein Setting zu schaffen, dass überhaupt ein Sog entstehen kann, damit Flüssigkeit überhaupt wieder dahin fließen kann, hintrainieren kann. Und dann arbeite ich mich durch den Bauchraum, durch die Leiste, Oberschenkel runter zum Knie und habe dann häufig, wenn ich dann unten angekommen bin, schon ein Stück weit Entlastung geschaffen. Und darüber bekomme ich dann häufig die besten Ergebnisse hin. Und das finde ich ganz interessant. Das Lymphsystem ist halt eine Einbahnstraße, wohingegen das Blutkreislaufsystem eher ein Kreislauf ist tatsächlich. Also es, im Optimalfall endet diese Bewegung der Flüssigkeiten des Blutes einfach nie. Und eine weitere Möglichkeit, die Flüssigkeiten aus dem Gewebe zu bringen, habe ich auch so ein bisschen aus der Lymphdrainage adaptiert. Das gebe ich auch nochmal zum Besten. Es gibt 5 Säulen in der Lymphtherapie. Und das ist einmal die Lymphdrainage selber, also das händische Auflegen und das, der Versuch, die Flüssigkeit in Bewegung zu bringen. Das andere ist einmal die Hautpflege, das heißt, wenn ich offene Stellen habe, wo Entzündungen entstehen können oder wo Flüssigkeit sich sammelt, dann hat das meistens schwerwiegende Folgen für die Durchblutung. Wir denken da zum Beispiel an so ein offenes Bein, Ulcus cruris auch genannt, so ein Raucherbein oder sowas. Das ist immer schlecht. Das heißt, man muss von außen versuchen, die Haut und das alles intakt zu halten. Dann die Kompression ist extrem wichtig. Das heißt, es gibt ja viele Menschen, die über straffe Strümpfe versuchen, die Flüssigkeit nach oben zu drücken oder dahin zu drücken, wo es hin muss. Das heißt, wir haben so eine Art halterlose Strümpfe oder für, wie du schon sagtest, Menschen, die nach Brustkrebsoperationen die Lymphknoten in den Achseln verloren haben, gibt es auch so Armstrümpfe, die das Ganze ein bisschen komprimieren. Das heißt, wenn ich ringsherum um das Gewebe permanent einen Druck auf das Gewebe ausübe, kann sich die Flüssigkeit gar nicht so sehr in den Engstellen niederlegen, sondern wird eigentlich dahin gedrückt, wo die nächste große Möglichkeit ist. Und das ist dann optimalerweise das Gebiet, was wieder besser ablaufen kann. Und das Ganze gepaart mit Bewegung ist auch nochmal eine große Säule der Lymphtherapie. Das heißt, wenn du Kompression hast und parallel von innen die Muskeln anstrengst, die Gelenke bewegst und von innen quasi auch noch gegen dieses Lymphsystem drückst, was relativ nah unter der Haut sitzt, dann hast du eigentlich den optimalen Abfluss von dir selber aus generiert. Und demnach hast du das Phänomen vielleicht auch schon mal wahrgenommen, dass du gehst ins Schwimmbad und ziehst ein paar Bahnen und auf einmal verspürst du Harndrang. Das ist die einfachste Form der Lymphdrainage, weil der Wasserdruck, die Wassersäule drückt auf deinen Körper und sorgt dafür, dass die Flüssigkeiten in deinem Körper in Bewegung gesetzt werden. Das heißt, du bewegst dich unter Wasser und der Wasserdruck drückt da drauf und dann füllt sich die Blase und dann haben wir das Phänomen, dass wir pinkeln müssen. Ja.
Mhm. Da wären wir unter anderem auch wieder bei unserer letzten Folge der Niere angelangt. Und das berichten mir auch öfter Patientinnen und Patienten, dass wenn es um so Techniken geht, so großflächige Techniken, die zum Beispiel auf die Faszien abzielen, Gleitdrucktechniken oder so Massage, Knautschgriffe, dass sie hinterher auch sagen, ja, ich muss jedes Mal, hinterher muss ich zusehen, dass ich schnell auf die Toilette komme. Und auch den ganzen Tag über ist halt der Harndrang verstärkt oder die Flüssigkeitsproduktion, die Ausscheidung über den Urin ist auch verstärkt. Das war mir früher auch gar nicht so bewusst. Und das hat man auch zum Teil, wenn man mit den Faszienrollen auch arbeitet, weil dort das Gewebe ja auch drainiert wird.
Ganz genau. Ja. So, und jetzt haben wir so ein bisschen Fokus auf die Gelenke und Gelenksversorgung gelegt. Mein Schienbeinkantensyndrom, was ich schon ein paar Mal besprochen habe, ist in meiner Denke auch so ein Phänomen, dass einfach zu wenig Bewegung in den Logen des Unterschenkels stattfindet und somit sich auch ein bisschen Flüssigkeit im Gewebe ansammelt und das Gewebe versackt sozusagen in Flüssigkeit und kann sich noch weniger gegeneinander bewegen. Und das drückt dann auf zum Beispiel die Knochenhaut oder die kleinen Nerven und das kann dann mechanisch einfach auch Schmerz erzeugen. Von daher ist ein Teil meiner Behandlung von Sprunggelenks- oder Schienbeinkantensyndrom die Drainage dieses Gebiets. Und in dem Gesetz der Arterie stand ja auch, wenn Flüssigkeit zum Erliegen kommt, mindert das die Qualität des Gewebes und auch da muss ich sagen, ja, das meine ich auch wahrzunehmen. Das heißt, Flüssigkeiten mit Stoffwechselendprodukten oder Zelltrümmern oder Keimen oder weiß der Kuckuck, was das Lymphsystem alles abtrainiert, wenn das nicht adäquat wegkommt, versackt das halt auch in dem Zwischengewebsbereich und diese Eiweiße und Zelltrümmer, die kleben und somit verklebt dann das Gewebe und wir haben zum einen noch weniger Beweglichkeit dadurch und zum anderen durch die Verklebung noch mehr mechanischen Reiz auf die kleinen Nerven und das kann dann auch zu Schmerz führen. Von daher ist es immer wichtig, auch zeitnah Flüssigkeit wegzubringen, damit das Gewebe schnellstmöglich wieder den normalen Durchfluss hat. Wenn irgendwie ein Rohr erstmal richtig verkrustet ist und trocken verkrustet ist, dann kriegst du es kaum noch zum Fließen. Wenn es noch feucht ist und vielleicht einen Klumpen dazwischen hat, dann kannst du es in der Toilette nochmal ganz gut durchspielen sozusagen. Ja, ja, ja.
Ja, immer wieder sehr gut in diesen mechanischen Bildern zu arbeiten, denke ich. Das können wir uns gut vorstellen, können aber auch unsere Patientinnen und Patienten sich gut vorstellen.
Ja, ein anderes Gebiet, wo nochmal Flüssigkeit zum Erliegen kommen eine Tragweite hat, ist der Liquor cerebrospinalis, das heißt die Flüssigkeit, die rund um das Gehirn und das Rückenmark schwimmt sozusagen in dem duralen Sack. Da muss ja auch Bewegung entstehen. Das heißt, wir produzieren circa einen halben Liter von der Gehirnflüssigkeit tagtäglich und die wird dann abdrainiert über sogenannte Perineuriums, heißt glaube ich der Fachbegriff, also so bindegewebige Schleusen, die peripheren Nerven dann vom zentralen Nervensystem weg in die Peripherie führen. Da quengelt sich dann die Hirnflüssigkeit auch so ein bisschen durch und wird auch nochmal abdrainiert. Und wenn es da zu Festigkeiten, Stauungen kommt, dann muss die Flüssigkeit irgendwo hin und drückt sich dann in die letzten Winkel des Gehirns sozusagen. Und das erzeugt starken Kopfschmerz. Und insofern hat die kraniosakrale Therapie durchaus eine Daseinsberechtigung, was Kopfschmerzbehandlung meiner Meinung nach angeht. Da gehen wir jetzt mal weg von irgendwelchen Suturen oder dergleichen, hin zu dem Spannungsphänomen einfach von Flüssigkeiten im Schädel oder in dem arteriellen System. Wenn wir es da schaffen, Bewegung reinzubekommen und Drainage dieser Flüssigkeit zu erzeugen, dann haben wir dem Kopfschmerzpatienten vielleicht auch ganz gut geholfen. Hast du da diesbezüglich auch schon Erfahrung gesammelt?
Ja, für mich ist dieser Stauungskopfschmerz definitiv ein sehr gutes Interventionsgebiet für die Osteopathie und für unsere Drainagetechniken. Sei es jetzt so diese cerebrospinale Flüssigkeit, sei es venös, lymphatisch, vielleicht auch arteriell, das wäre dann wiederum keine Stauung, aber auch ein Versorgungsproblem. Und man kann halt direkt versuchen, am Liquor anzusetzen. Man kann aber auch die HWS behandeln und auch vor allen Dingen im Bereich der Ventralen, der Vorderseite der Halswirbelsäule, weil dort ja zum Beispiel über die Vena Jugularis ein sehr großes Abflussgebiet ist, dass man schaut, okay, was macht so der Trapezius, was macht der Sternocleidomastoideus, die Scalini, durch die Lücke ja auch eine sehr wichtige Vene hindurchgeht und dass wir halt schauen, dass wir dort vor allen Dingen den Abfluss freimachen. Manchmal sieht man es ja auch so, dass wenn die Patienten auf dem Rücken liegen, dass auch in Rückenlage die Jugularvene, die auf der Vorderseite des Halses liegt, dass die recht dick aussieht und gestaut aussieht. Und das könnte auch eine Indikation sein, dass weiter unten der Abfluss verstopft ist. Also auch da wieder Brustraum, Thorax, innen drin, Herz, Leber und so weiter verstopft ist. Ja.
Ja.
Häufige Geschichte, dass halt von der Halswirbelsäule nicht nur irgendwie durch Triggerpunkte und durch Faszien Kopfschmerz ausgelöst wird, sondern halt auch eben durch verminderte Drainage.
So sieht's aus. So viel zu diesem Thema, lieber Klaas. Ja. Genau. Ganz wichtiger Bereich.
Wichtiges Thema.
Ja. Und daran angelehnt habe ich auch noch ein paar Tracks für unsere Playlist. Und zwar, mein Zitat von Bruce Lee wurde von der Band Yin Yin aufgenommen und ich packe von Yin Yin den Song One Inch Punch auf die Playlist, unsere Knochenjob-Musikantenknochen-Playlist zu hören auf Spotify. Das ist mein erster Track für die Playlist. Hast du noch weitere, mein Lieber?
Meine Tracks beziehen sich alle mehr oder weniger auf den Themenkomplex der BWS, den wir angesprochen haben. Und da hätte ich jetzt wegen des Texas Twist einmal den Song Twist and Shout von den Beatles.
Sehr schön, ja. Ich bin der Flüssigkeitstyp von uns beiden in dieser Folge und von daher habe ich noch einen flüssigkeitsbezogenen Track und zwar von der Indie-Band oder Alternative-Band Incubus und zwar den Song Aquarius Transmission. Ein sehr ruhiger, aber wirklich sehr, sehr schöner Song. Erinnert mich an meine Jugend.
Ach, wie schön. Thema Dog-Technik, da habe ich den Song I Wanna Be Your Dog von The Stooges dabei.
Okay, auch derbe. Und
schöne Rock.
Ich habe in meiner Praxis zwei große Holztüren, ein Holztor, das war früher eine Durchfahrt für Kutschen noch damals, als es die gab und jetzt sind die Straßenkünstler Graffiti-Sprayer auf den Trichter gekommen, die doch auch noch mal ein bisschen bunt zu machen. Und ich stand eines Morgens vor der Tür und dachte so, wow, crazy, hier wurde alles dran getaggt. Und wenn ich die Türen offen mache und meine Pflanzen da draußen hinstelle, umrahme ich quasi die Graffitis und bin hin und her gerissen. Zum einen stört es mich eigentlich gar nicht, wenn im städtischen Raum irgendwie Aufkleber und Graffitis hängen. Zum anderen als...
Aber nicht an der eigenen Tür.
Als Unternehmer an der eigenen Praxis denke ich mir so, harr. Naja, aber was soll ich machen? It is what it is. Und da packe ich einen Track auf die Playlist, was der Titelsong des ersten Banksy-Films Exit Through the Gift Shop war. Und zwar von Richard Hawley, Tonight the Streets Are Ours. Das finde ich ein wunderbarer Song, den höre ich mir auch sehr häufig sehr gerne an und laufe lachend durch die Straße, wenn ich sehe, was den ganzen Tag so Kreatives gemacht wird. Und ja, das ist der letzte Track meiner Playlist.
Ich habe noch einen schönen Funk-Song aus den 70ern von Odetta, der heißt Hit or Miss. Und dabei geht es bei den Manipulationstechniken ja auch. Es geht darum, entweder eine Gewinnertechnik herauszuknacken oder halt eben daneben zu liegen.
It is what it is. Lieber Klaas, ich baller dir noch eine Kette an den Hals. Du musst heute jetzt wieder eine Kette lösen. Ich bin mal gespannt. So langsam wird es eng mit irgendwelchen kreativen Ketten. Aber lass mich kurz überlegen. Wir machen mal, wir hatten heute die BWS und den Brustkorb, wir machen mal den Thorax. Und wir hatten in der Drainage zum Beispiel das Kniegelenk. Wir machen mal vom Thorax zum Knieschmerz. Bringen wir eine Kette auf den Tisch.
Thorax, Knieschmerz. Hätte ich jetzt auch zwei Ideen. Ich umschiffe jetzt mal so ein bisschen die Drainage. Oder nicht so ganz. Du hattest ja vorhin beinahe schon so eine Kette selber vorgestellt in der Sendung hier. Thorax. Pleura, Rippenfell, organisiert in zwei Schichten. Dazwischen ist auch wiederum Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass das nicht kollabiert, sonst haben wir einen Pneumothorax. Haben wir zum Beispiel dort durch dauernde Husteninfekte, eine Entzündung, eine verminderte Beweglichkeit, kann sich das auf das Zwerchfell übertragen. Da gibt es fast alle Verbindungen zwischen Zwerchfell und der Pleura. Das wiederum hat Verbindung zum Musculus transversus, abdominis, inneren Bauchmuskel oder auch zum Peritoneum. Das heißt, wir haben eine Druckveränderung im Peritoneum, im ganzen Bauchraum, vielleicht auch eine Druckveränderung ganz nach unten im kleinen Becken, dort wo sich der Enddarm, die Blase, Gebärmutter bei den Frauen befindet. Prostata bei den Männern, genau. Und im kleinen Becken haben wir auch die Membrana obturatoria oder das Foramen obturatum, was durch diese Membran verstopft ist, so wie der lateinische Name besagt. Dort schlängelt sich der Nervus obturatorius hindurch, durch diese Membran und versorgt unsere Adduktoren, die fünf langen großen Muskeln, die unsere Adduktoren versorgen. Und dementsprechend von der Hüfte bis zum Kniegelenk runtergehen und zack haben wir einen medialen Knieschmerz auf der Innenseite, ausgelöst durch unseren Thorax.
Klasse, Junge.
Man könnte auch noch in Diaphragmen denken. Diaphragma.
Junge, verballer nicht unsere Ketten.
Gut, weil einige Leute ja auch die Kniegelenksebene auch als Diaphragmen sehen. Und da könnte man das auch miteinander verbinden, ja.
Das war ich dann nächste Woche. Ja, okay.
Okay, merke ich mir.
Alles klar. Okay, mein Lieber.
Ich glaube, das war's.
Ja, schnacken in 14 Tagen weiter. Ich wünsche dir eine gute Zeit im Münsterland und ich werde jetzt mal gucken, ob ich noch einen Schneeball formen kann und am Wochenende vielleicht den ersten Glühwein mal kredenzt bekomme.
Den ersten? Das ist so ein bisschen spät.
Ja.
Bei mir geht's gleich in die Therme, wenn's gut läuft. Ich werde auf meine Drainagefunktion achten. Zusätzlich zu dem Liter Kaffee, den ich in das habe, könnte das auf jeden Fall.
Nicht ins Becken pinkeln, mein Lieber. Okay, Klaas, ich wünsche dir frohes Schaffen, frohes Tun und wir hören.